Auch von mir nochmal ein gesegnetes neues Jahr und hoffentlich mit guter Gesundheit. Wir haben ja ein Jahr hinter uns mit vielen Krankheiten in der Gemeinde und nun ist es an der Zeit, dass wir mal wieder ein gesundes Jahr, ein gesundes neues Jahr miteinander verbringen. Und das wünsche ich und hoffe ich für uns alle. Und Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir dich heute Morgen auch in unserer Mitte wieder willkommen heißen dürfen. Du bist hier, du willst uns begegnen, du möchtest mit jedem Einzelnen von uns reden, du möchtest unsere Herzen erreichen, du möchtest uns auferbauen, ganz besonders auch für das neue kommende Jahr, dass wir mit Zuversicht in die Zukunft gehen, weil wir wissen dürfen, du bist bei uns alle Tage, nicht nur heute, sondern auch morgen, übermorgen und bis an das Ende der Welt. Danke für deine Liebe, für deine Treue zu uns, Herr. Ja, und segne jetzt die Zeit, die wir miteinander unter deinem Wort haben. Amen. Amen. Ich habe ja heute Morgen schon auch so eine Spruchkarte gezogen und habe mir gedacht, das passt. auch heute wieder eine provokante Überschrift über meine Predigt habe. Bitte? Doch. Habe ich geschickt am Freitag. Weiß ich nicht, wo das abgeblieben ist, aber geschickt habe ich es. Macht nichts. Aber es heißt da, seid mutig und entschlossen. Hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Eigentlich eine Karte für jeden von uns. Du hättest auch wirklich die für alle bringen können. Das brauchen wir. Ja, das Thema heute Morgen und für das neue Jahr ist nicht die Jahreslosung, sondern Gott führt Gutes im Schilde. Gott persönlich kennenlernen, Teil 3. Gott führt Gutes im Schilde. Er hat Gutes mit uns vor. Ihr Lieben, ich war vor längerer Zeit auf einer Tagung, das kommt ja auch mal vor, wo es am ersten Abend darum ging, sich kennenzulernen und sich vorzustellen. Und das sollte dann so geschehen, dass man nicht nur seinen Namen sagte, sondern der Moderator hatte sich 3, 4 interessante Fragen ausgesucht, die man beantworten sollte. Ihr kennt das vielleicht. Eine Frage war, welche Person der Geschichte hätte ich gerne einmal persönlich kennengelernt? Und was dann da so an Antworten kam, es wurde ja jeder gefragt, das ging kreuz und quer, von Mutter Teresa über Martin Luther zu Bonhoeffer und was weiß ich noch wohin. Jemanden mal persönlich kennenlernen, der Ausstrahlung besitzt, der mein Leben prägt oder prägen kann, der etwas Wichtiges zu sagen hat oder vorgelebt hat, den mal persönlich kennenlernen können, das wäre doch mal was. Möchte der nicht mal gerne mit Mutter Teresa eine Tasse Kaffee trinken? Aber sie ist ja nicht mehr unter uns. Gott persönlich kennenlernen, weil es fasziniert, weil es mir etwas zu sagen hat, weil er mein Leben prägt oder prägen kann und natürlich auch dein Leben. Darum diese Predigtreihe Gott persönlich kennenlernen. Letzte Woche ging es ja um das Thema, Gott ist einzig, aber nicht artig. Das ist ja auch so eine Überschrift. Wir haben gesehen, es gibt nur einen Gott, an den man sich wenden kann und der vertrauenswürdig ist. Und dieser Gott ist eindeutig auf Beziehung aus. Er ist dein Gott, er ist unser Gott, wir beten Vater unser. Und dieser Gott ist eben nicht artig im Sinne von, ach nein, wie goldig oder wie süß und harmlos, sondern er ist heilig. Er nimmt uns ernst, mit einer ernsthaften Liebe und wirbt deshalb auch um unsere Antwort, nämlich die auch ernsthafte Liebe sein soll. Liebe von ganzem Herzen, das bedeutet mit ganzer Tatkraft. Liebe von ganzer Seele, das heißt mit all unseren ungestillten Bedürfnissen, und Liebe mit unserer Kraft als ganzer Mensch. Wir haben ja im Lobpreis im Grunde genommen schon einen Großteil der Predigt miteinander gesungen. Das war ja alles wieder passend heute Morgen. Kann man denn diese, und da bleibt doch die Frage, und die steht ja auch bis heute, ob wir denn Gott lieben. Liebst du Gott? Liebt ihr Gott? Liebe ich Gott? Ich muss ja immer zuerst die Predigt an mich richten, sonst kann ich sie ja keinem anderen antun. Liebe ich Gott? Vielleicht zögern wir manchmal ein bisschen, diese Frage zu beantworten, weil wir denken, kann man diese Frage überhaupt so spontan und so schnell beantworten oder an jedem Tag gleich beantworten? Vielleicht zögern wir auch, weil wir manchmal nicht so sicher sind, worauf wir uns da eigentlich einlassen. Wenn wir sagen würden, ja, ich will, ich liebe Gott von ganzem Herzen, in jeder Lebenslage, kann man das so sagen? Ich habe Momente erlebt, wo ich die Liebe Gottes in meinem Leben meinte, vergessen zu haben. Ich erzähle euch das gerne mal. Nicht, weil ich so besonders bin oder anders oder größer, aber weil ich mich manchmal frage, Herr, warum ich? Aber ich habe Gott einmal gesagt, ich bin bereit, dahin zu gehen, wo du mich hinsendest. Und offenbar hat Gott sich gedacht, ja, das wollen wir doch mal sehen. Das prüfe ich doch jetzt mal nach. Ich fahre also mit dem Auto in Baden-Württemberg von Wendlingen aus in Richtung Kirchheim-Teck. Und plötzlich überholt mich ein Auto, stellt sich vor mir quer auf die Straße. Und hinter mir passiert dasselbe. Und dann springen ein paar raus mit gezogener Waffe, ziehen mich aus dem Auto, legen mir Handschellen an, Kriminalpolizei mitkommen. Und da habe ich gedacht, also jetzt hat mich Gott verlassen. Was ist denn nun passiert? Und ich habe mich aufgeregt, aber richtig aufgeregt. Das habt ihr noch nie erlebt, wie ich mich aufregen kann. Ich habe mich so aufgeregt, dass die Polizei gesagt hat, den können wir nicht hier bei uns in die Zelle tun. Der muss ins Justizvollzugskrankenhaus. Ja, und dann wurde ich dahin transportiert, keine Ahnung wieso oder warum, die haben auch nichts gesagt, die haben mich einfach nur mitgenommen. Freitagabend, am Wochenende hatte ich Termine, ich war weg. Konnte mich nirgends abmelden, ich war einfach nicht mehr da. Und kam ins Justizvollzugskrankenhaus und wurde da einem Arzt vorgestellt, dem ich dann gesagt habe, ich bin Christ und ich bin unschuldig und ich weiß gar nicht, wieso ich hier bin. Und ja, sagt er, das sagen Sie alle. Christ musst du sein. Aber dann sagte er irgendwann, ja, also mit Ihnen fange ich nichts an, da muss jetzt der Pfarrer mal kommen, der Krankenhauspfarrer. Und dann kam der Krankenhauspfarrer. Und dann erzählte ich ihm, was passiert ist, und dann sagte der Pfarrer zu mir, naja, gegen Sie haben sich ja wohl Himmel und Hölle verschworen, aber das klärt sich. Und wenn Sie schon mal hier sind, dann können Sie ja am Sonntag bei uns die Predigt halten. Ja, toll. Dann habe ich dem Pastor gesagt, ich habe leider in der Eile meine Predigt vergessen, meine Bibel vergessen. Die hat er mir dann gebracht. Und dann kam der Sonntagmorgen. 100 Treppen rauf, ganz nach oben, irgendwo war die Kapelle. Er machte seine Liturgie, rief mich auf und sagte, und stellte mich vor, ich halte heute die Predigt, ich bin zu Gast. Ja, und dann habe ich gedacht, ja, ich weiß ja so aus den Gefängnissen, warum die Leute zur Kirche gehen. Der Pastor hat Kaffee und Telefonkarten. Ich habe ja schon öfter auch im Gefängnis Besuche gemacht und habe gedacht, ja, wie kriege ich jetzt die Aufmerksamkeit? Und fragt dann so in die Menge, ist jemand zufällig unter euch Terrorist? Und dann meldet sich einer und sagt, ich. Und dann sage ich ihm, ich habe eine wunderbare Nachricht für dich. Im Wort Gottes steht, das Wort Gottes ist ein Dynamit Gottes. Alle fingen an zu lachen. Ja, erster Kehr runter, ne? Dynamis, Kraft, Dynamit. Ich hatte die Aufmerksamkeit. Dann habe ich meine Predigt gehalten. Dann habe ich, wie das so üblich ist, an der Tür gestanden, die Leute verabschiedet, ging raus, musste wieder über einen Hof gehen und vor mir schlossen sie die Tür zu. Ich stand alleine auf einmal auf dem Hof und dachte, das ist ja jetzt oberblöd, das kriege ich noch nicht mal Mittagessen. Und dann dauerte das einen kleinen Augenblick, dann ging eine kleine Tür auf an der Seite und dann kam der Mann rein, der sich gemeldet hatte und sagte, ich bin der Terrorist. Und dann gehe ich zu ihm hin und sage, sag mal, wer bist denn du eigentlich? Und dann sagt er, mein Name ist Christian Klar. Kennt ihr den? Ja. Bader Meinhof? Wie kommst du hierher? Ja, ich habe ja ein Gnadengesuch gestellt beim Bundespräsidenten, das ist abgelehnt worden. Ich bin in Hungerstreik getreten und dann bin ich gesundheitlich in eine Situation gekommen, wo man gesagt hat, in Stammheim können wir nicht mehr verantworten, den bringen wir ins Krankenhaus. Der ist so schwach, über die Mauer kommt er nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, das darf nicht wahr sein. Da stehe ich da mit dem Terroristen im Hof. Was mache ich jetzt mit dem? Stoßgebet. Und dann habe ich ihm erzählt, dass in Gottes Wort geschrieben steht, wenn eure Sünde blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden. Und habe ihm das Evangelium erzählt von Jesus. Was soll ich machen? Mittagessen habe ich nicht gekriegt. Und wir waren da vielleicht eine Dreiviertelstunde alleine auf dem Hof. Das haben die gar nicht gemerkt, dass ich nicht da war. Offensichtlich. Und er stellte viele Fragen und ich habe ihm Fragen beantwortet. Und am Ende sprachen wir ein Lebensübergabegebet. Das war Sonntag. Am Montagmorgen haben sie mich da rausgeschmissen. Dann habe ich erfahren, warum sie mich überhaupt mitgenommen haben. Es hatte nämlich in Wendling ein Banküberfall stattgefunden und der Bankräuber war mit dem genau gleichen Fahrzeugmodell unterwegs wie ich. Mit dem roten Passat-Kombi. Da habe ich gedacht, meine Güte, was war das? Dann fiel mir das Wort ein, dass jeder die Gelegenheit hat, das Evangelium zu hören. Fahr mal nach Stuttgart-Stammheim und versuch mal da reinzukommen, um irgendjemandem was von Jesus zu erzählen. Vor allen Dingen im obersten Stockwerk, wo die Top-Terroristen saßen. Unmöglich. Absolut unmöglich. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und er hat Liebesabsichten mit Menschen, die wir eigentlich nur verurteilen können für ihre Morde, die sie begangen haben. Dann habe ich mich gefragt, warum ich eigentlich? Wieso muss ich das machen? Die Frage ist bis heute unbeantwortet. Das Einzige, was ich mir da erklären kann, ist, was nichts ist vor der Welt, hat Gott sich auserwählt. Ja, so war das. Ich habe in diesen Tagen in einem christlichen Artikel den folgenden Satz gelesen, der heißt, 75% der Christen haben Angst vor Gott. Also vor Gott hatte ich keine Angst, als mir das passiert ist. Ich hatte nur Angst, dass es für einen Banküberfall 5 Jahre gibt. Aber wie gesagt, das war dann Montagmorgen, war das geklärt. Und dann bin ich ja rausgeschmissen worden. Ja, aber über diesen Satz bin ich sehr gestolpert. 75% der Christen haben Angst vor Gott. Ich konnte nicht erkennen, woher der Autor die Zahlen hat. Es war auch nicht klar, ob er nur bei Freikirchen gefragt hat oder im katholischen Raum oder sonst wie auch immer. Und trotzdem hat mich dieser Satz berührt. 75% der Christen haben Angst vor Gott. Geht euch das auch so? Hast du Angst vor Gott? Angst, dass er dich vielleicht nicht mitnimmt, wenn die Zeit gekommen ist? Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Christen solche Angst haben, obwohl sie das nicht müssten. Das Problem ist natürlich, wenn ich wirklich vor Gott Angst habe, dann kann ich schlecht lieben. Wie soll ich diesen Gott lieben, vor dem ich mich fürchte? Denn Angst hat ja mit Misstrauen zu tun. Und wenn ich jemanden misstraue, dann kann ich ihn schlecht von Herzen gern haben. Und als die mich da einkassiert haben, da begann mein Misstrauen gegen Gott. Da habe ich gesagt, womit habe ich das verdient und wie geht das wohl aus? Angst oder Misstrauen vielleicht gerade deshalb, weil man ja nicht so recht einschätzen kann, woran man bei diesem Gott eigentlich ist. Ihr seid ja vielleicht auch schon mal in prekäre Situationen gekommen und habt euch gefragt, was hat Gott denn jetzt mit mir vor, oder ist er das überhaupt? Was passiert hier eigentlich? Wieso hat der Bösewicht auf einmal Gewalt über mich? Vielleicht zögerst du oder zögern wir, Gott zu lieben und ihn herzlich gern zu haben, weil man nicht so recht weiß, worauf er eigentlich hinaus will mit uns. Deswegen die Überschrift, Gott führt Gutes im Schilde. Was will der denn eigentlich wirklich? Was bestimmt ihn eigentlich? Mir geht es zurzeit so, wenn ich Nachrichten sehe, Zeitung lese, wenn ich manchmal grüble, was die Politiker eigentlich wollen. Ich verstehe das nicht mehr. Ich selber merke, dass ich unsicher bin, wenn ich lese und höre, was mir von denen so entgegenkommt. Vielleicht geht es euch auch so. Und ich merke, wenn ich skeptisch bin einem Menschen gegenüber, dann werde ich misstrauisch und bin nicht ganz sicher, worauf ich mich da einlassen kann, was da auf mich zukommt, ob ich diesem Menschen trauen kann. Das sind so unsere menschlichen Gedanken. Jetzt kommt die Kardinalfrage. Ist Gott unberechenbar? Ist Gott unberechenbar? Ist unklar, was mir von diesem Gott entgegenkommt? Ist unklar, was ihn zutiefst bewegt, was sein Wesen ausmacht? Ich gestehe das ganz offen, ich hatte mehrfach den Verdacht. Oder gibt es gute Gründe zu sagen, nein, auf diesen lebendigen Gott kann ich mich hundertprozentig verlassen und deshalb kann ich ihn auch gern haben und lieben. Lass uns heute Morgen auf ein Gottes Wort hören aus dem Psalm, und zwar aus dem 103. Psalm, die Verse 1 bis 13. Psalm 103, die Verse 1 bis 13. Ein Psalm Davids, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, das ist nicht so einfach. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Gericht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer hadern, noch ewiglich Zorn halten. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über die, so ihn fürchten. So ferne Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, so ihn fürchten. Müssen wir uns vor diesem Gott fürchten? Hat dieses Wort fürchten an dieser Stelle was mit Angst haben zu tun? Hier müsste eigentlich das Wort Ehrfurcht stehen. Nicht, wir haben keinen angstmachenden Gott. Wir haben gerade gehört, wie sein Wesen ist, hier im Psalm 103. Und ich habe gesagt, Gott führt Gutes mit uns im Schilde. Hier können wir es nachlesen. So zumindest ist ja auch zumindest das Bekenntnis dieses Beters: Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, und dann, der dein Leben mit Gutem erfüllt. Ist das nicht ein schönes Wort für den Jahresanfang? Gott ist ein liebender Gott, der unser Leben mit Gutem erfüllen will. Wir sind keine Höllenprediger. Wir verkündigen einen liebenden Gott, der sich mir und dir ganz persönlich zuwendet. Wenn man diesen Psalm liest, also auch die anderen Verse, die noch kommen, dann stellt man fest, dass dieser ganze Psalm 103 wie ein großes Loblied ist auf die Güte Gottes. Oder wie Martin Luther gesagt hat, es ist das hohe Lied der Barmherzigkeit Gottes. Gott ist gut und Gutes und führt Gutes im Schilde. Mit uns, für uns. Aber was ist das? Wie kommt David darauf, das so zu sagen, das so zu bekennen, das davon so zu singen, dass Gott Gutes tut und gut ist, dass er Gutes mit uns im Sinn hat? 4 Dinge will ich herausgreifen aus dem, was David hier schreibt. Der erste Punkt ist, Gott vergibt dir alle deine Schuld. Egal wer du bist. Ob du im Supermarkt einen Kaugummi geklaut hast oder ob du Christian Klar heißt, dem man nachsagt, dass er an Morden beteiligt war. Er vergibt dir alle deine Schuld. Egal wer du bist, egal wo du herkommst, egal was in deinem Leben passiert ist, Gott hat Liebesabsichten mit dem, der ihn nicht kannte, der ihn nicht liebte, sogar mit dem, der nichts von ihm wissen wollte. Das wissen wir doch auch aus eigener Erfahrung. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, eines Tages zu sagen, ich wende mich heute mal Gott zu. Der musste mich wirklich überwinden. Vor ein paar Jahren gab es in Essen ziemlich heftige Diskussionen und Unruhe in manchen Stadtteilen wegen der gelben Mülltonne. Da wurde der Müll nicht abgeholt oder am versprochenen Tag kam keine Müllabfuhr und die Säcke mit Müll stapelten sich und es stank den Leuten gewaltig, im doppelten Sinn des Wortes. In der Tageszeitung waren viele Leserbriefe gerade zu diesem Thema. Wenn Müll nicht abgeholt wird, dann fängt es irgendwann an zu stinken. Und Menschen werden stinkig, wenn die Lebensqualität schwindet. Was ist eigentlich mit deinem und mit meinem Lebensstil? Mit dem, was wir nicht verwerten können, mit dem, was vergeblich war, mit dem, was nicht zu gebrauchen ist? Oder habt ihr sowas noch nicht im Leben gehabt? Es gibt ja Leute, die können alles gebrauchen. Was ist mit dem, was nicht dem Leben dient, wo mein Denken, mein Handeln oder auch mein Nichthandeln, mein Verhalten einfach schlecht war und stinkt? Mein Lehrer hat mal gesagt, Unrecht gut macht stinkend. Ja, und er hat recht. Was ist denn mit dem, wo das, was ich getan, gesagt, gemacht oder habe mir geschadet oder anderen Menschen geschadet habe oder vielleicht sogar Gott geschadet habe? Was ist denn mit alledem, was da so vor sich hin modert und stinkt? Und wie denkt wohl Gott darüber? David hat das deutlich im Blick. Er sagt, Gott ist darüber zornig. Das habe ich ja neulich auch gesagt in der Predigt, wir dürfen auch zornig sein, wo es gerechtfertigt ist. Das Problem ist, dass man sich im Zorn nicht versündigt. Und dass man die Sonne über dem Zorn nicht untergehen lässt. Zorn hat bei Gott nichts damit zu tun, dass Gott leicht cholerisch veranlagt ist. So schnell, sich schnell mal aufregt. Und auch nicht, dass er gerne einen sucht, dem er mal Schuld in die Schuhe schieben kann. Gott reagiert zornig auf alles, was das Leben bedroht, was das Leben verdirbt oder tötet. Gottes Zorn hängt also damit zusammen, dass er das Leben und die Liebe will. Gott will das Leben und die Liebe für dich und für mich und für jeden anderen Menschen. Und wenn dem dann Leben droht, wenn dann das Leben bedroht ist, wenn Leben eingeengt wird, wenn Leben abgetötet wird, dann reagiert Gott mit Zorn. Und der Erziehungsprozess, der dann anläuft für denjenigen, der das tut, der ist nicht ohne. Er lässt das nicht zu. Das lässt er sich nicht gefallen, dass Leben kaputt gemacht wird. Deshalb räumt Gott diesen Mist weg. Er selber räumt diesen Mist weg. Also wenn bei uns die Müllabfuhr mal nicht kommt, das ist nicht das Problem. Gott räumt den Müll unseres Lebens weg. Das ist seine Liebe zu uns. Wenn der Zorn Gottes unbegrenzt wäre, dann würde er uns wegräumen. Aber sein Zorn ist umgeben und fest umschlossen von seiner Barmherzigkeit. David sagt, sofern der Morgen ist vom Abend, lässt Gott unsere Vergehen von uns sein. Habe ich gelesen im Psalm 103. Gott führt sozusagen eine Mülltrennung durch. Er trennt nämlich uns von unserem Müll. Weil Gott dich und mich liebt, beseitigt er unsere Vergehen, unser Versagen, unser leidenschaftliches Tun, damit er uns in die Arme nehmen kann, damit es nicht mehr stinkt. Und nicht wir bezahlen für diese Beseitigung des Mülls, sondern er bezahlt. Und zwar bezahlt er für alles und für jeden. Wenn wir das wollen. Wenn wir das zulassen. Vielleicht will manch einer ja selber für seinen Müll gerade stehen. Auch solche Zeitgenossen habe ich schon kennengelernt. Dass mir einer sagte, wenn ich hier zwei Gefäße habe, in dem einen ist köstlicher Wein und in dem anderen ist Gift, dann will ich doch aus diesem Becher trinken. Also wir haben was damit zu tun. Gott arbeitet nicht über unsere Köpfe hinweg. Er möchte schon, und das habe ich ja auch gesagt, eine Beziehung mit uns. Und er möchte, dass wir das, was er uns schenken will, dass wir das auch annehmen. Aber wir bezahlen letztlich nicht für die Beseitigung des Mülls, er bezahlt. So ein Paulus, der hätte ja eigentlich keine Chance bei Gott gehabt. Wie er da bei der Steinigung von Stephanus in der Ecke stand und sich genüsslich darüber freute und der Meinung war, er hätte den Willen Gottes erfüllt. Wenn Gott nicht mit ihm barmherzig gewesen wäre, hätte er keine Chance gehabt. Er hat Christen verfolgt, dieser Paulus. Er hat Christen umgebracht. Er hat dafür gesorgt, dass Christen fertig gemacht werden. Gott hatte allen Grund, so jemanden in Grund und Boden zu verdammen. Und doch darf Paulus als Christ leben. Er darf umkehren und er darf neu anfangen. Das gilt für jeden, was Gott getan hat am Kreuz, und es gilt auch für alle Schuld. Es bleibt nichts liegen, wenn Gott Müll entsorgt, da ist nicht zu sperrig, nicht zu vergiftet, nicht zu vermodert, als dass Gott es nicht entsorgen könnte. Ich stelle manchmal fest, und vielleicht geht es euch heute Morgen auch so, dass wir da etwas vor Augen haben, in unserem Herzen tragen, wo wir denken, das kann Gott doch gar nicht vergeben. Das haben mir auch schon Leute gesagt. Das kann Gott mir nicht vergeben. Warum eigentlich nicht? Wir haben einen Menschen vor Augen, eine Situation, eine Entscheidung, wo wir sagen, das war so blöd, das war so ätzend, das war so gemein, was er gemacht hat. Und wir laufen mit dieser Schuld rum, weil wir denken, das kann Gott doch gar nicht entsorgen. Doch, ich möchte, dass wir heute Morgen diese gute Nachricht hören für das Jahr 2020 und darüber hinaus. Gott vergibt gerne und Gott kann mit jeder Schuld fertig werden und Gott vergibt auch dir und mir alles. Einzige Bedingung, lasst uns vor ihm aufrichtig werden. Es kann sein, dass man es manchmal nicht glauben, nicht für sich selber hören kann. Dann brauchen wir vielleicht das Gespräch mit einem anderen Menschen, einem anderen Christen, einen, der einem das auf den Kopf zusagen kann, doch, deine Sünden sind dir vergeben und ich trete als Zeuge dafür ein und du kannst dich an mir festhalten. Ich glaube für dich, Gott vergibt dir alle deine Schuld für alles und für jeden. Gott alleine, zweiter Punkt, heilt alle deine Gebrechen. Jetzt könnte der eine oder andere sagen, oh, wenn ich an das Jahr zurückdenke. Aber das ist ein Satz, der in die Zukunft blickt und nach vorne guckt und der uns zugleich mit Jesus zusammenbindet. Und unser Leben jetzt und hier kennzeichnet davon, dass vieles zerbrochen und vieles gebrochen ist. Da ist Krankheit, da sind Schmerzen, da ist Elend, da ist Not, da ist vieles, was uns oft quält und das Leben schwer macht. Manchmal weniger, manchmal mehr. Und es gibt Situationen in unserem Leben, da wissen wir einfach nicht weiter. Gebrochenheit, Gebrechen zeichnen unseren Weg. Und nun bekennt David, Gott wird alle deine Gebrechen heilen. Wie ist das zu verstehen? Der Schweizer Theologe Karl Barth hat das in einer seiner Predigten so beschrieben, dass er fragte, wie Gott tut das? Wie tut Gott das? Wie heilt er alle unsere Gebrechen? Und er sagte, siehe, vor Gott wirst du mit allen deinen Gebrechen durchsichtig wie Glas. Und durch dich hindurch sieht Gott einen ganz anderen Menschen mit seinen Gebrechen. Eine Stirn, die blutet von der Dornkrone, Hände und Füße, die von den Nägeln des Kreuzes durchbohrt sind. Diesen Mann sieht Gott an, indem er durch dich hindurch sieht. Was für eine Aussage von Karl Barth. Und diesen Mann in seiner Gerechtigkeit hat Gott umgeben mit seiner Herrlichkeit. Gott sieht sozusagen dich und mich mit Jesus zusammen. Das heißt, in unserer Gebrechlichkeit, in unserer Zerbrochenheit ist Jesus Christus mit dabei, als jemand, der mitleidet, als jemand, der zugleich tröstet, weil er selber das auch durchgemacht hat auf seinem Weg ans Kreuz und deshalb trösten kann. Er ist mit dabei als jemand, der uns hilft zu beten und auch zu klagen. Auch darüber habe ich ja schon gesprochen, wir können auch Gott anklagen. Auch das lässt er sich sogar gefallen in seiner Barmherzigkeit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Klagt Jesus. Und zugleich steht die Zusage, so wie ich von den Toten auferweckt worden bin, so wirst auch du von den Toten auferweckt. Und mein Vater wird dich mit dieser Herrlichkeit umgeben, die ich jetzt schon habe. Also so wie Gott mit unserem Sohn umgegangen ist, so geht er auch mit uns um. In der Offenbarung später heißt es, siehe, ich mache alles neu. Es wird kein Geschrei und kein Leid und kein Tod mehr geben. In diesem Sinne, Gott sieht uns mit Jesus zusammen. Und deshalb heilt er alle deine und meine Gebrechen. Dritter Punkt. Gott erlöst dein Leben vom Verderben. Auch das haben wir in Psalm 103 gehört. Noch einmal etwas aus der Predigt von Karl Barth. Er sagt, irgendwo wächst jetzt schon das Holz heraus, aus dem man einmal deinen Sarg machen wird. Irgendwo ist ein Stück grüner Erde, das wird einmal aufgeworfen werden, um dein Grab zu sein. Und irgendwann wird die Stunde kommen, da werden deine Freunde und Verwandten dorthin ziehen und du wirst auch dabei sein, aber dich wird man tragen oder fahren. Was wird dann mit dir sein? Was wird dann sein? Gott hat dein Leben vom Verderben erlöst, sagt David. Höre das. Gott hat dein Leben vom Verderben erlöst. Er hat dich herausgelöst aus den Verderbensmächten des Todes. Paulus jubelt ja später, Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch Jesus Christus. Ostern. Gott ist stärker als jede Verderbensmacht. Er ist selbst stärker als der Tod. Der jüdische Philosoph Martin Buber hat diesen Satz so übersetzt. Er hat gesagt, Gott hat erkauft dein Leben aus der Grube. Und damit hängt zusammen dieser Vers 10, Gott handelt nicht an uns nach unseren Missetaten. Er holt uns raus. Wir wissen ja, der Mensch ohne Gott ist geistlich tot. Und er hat uns ja schon rausgeholt. Wir müssen uns also nicht fürchten auf das, was kommt. Er holt uns raus. Gemeinhin stellen wir uns das so vor, dass am Ende des Lebens Gott sozusagen wie so ein Ober kommt und uns die Rechnung präsentiert, die Rechnung unseres Lebens. Damit machen ja manche Leute Angst. Denk dran, dein Leben steht im Buch des Lebens. Ja, mag sein. Aber vor diesem Buch steht auch noch Jesus und sagt, das ist mein Kind. Vielleicht steht auch da drin, das war gut, oder da steht drin, das war schlecht. Und wir wissen jetzt schon, wenn wir die Rechnung bezahlen müssten, dann wären wir zahlungsunfähig. Wir könnten nicht bezahlen für die vielen Scherben, für den vielen Müll, für den Mist, der uns in diesem Leben vielleicht begegnet ist. Aber Gott kommt dafür auf. Er erkauft uns aus der Grube. Er legt selber seinen Sohn Jesus in die Grube, damit wir daraus erlöst sind, frei sind. Damit wir ein Leben haben, auch über den Tod hinaus. Gott erlöst dein Leben vom Verderben, indem er uns herauskauft aus der Grube und wir aufstehen werden zum Leben in der Ewigkeit und in seiner Gemeinschaft. Vierter und letzter Punkt für heute Morgen. Gott krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Zurzeit laufen ja die Vierschanzen Skispringen. Da gewinnen ja Leute bei den Skimeisterschaften. Die ersten drei kommen aufs Treppchen und dann kann man schon mal in der Zeitung lesen, Skiläufer XY krönt seine Laufbahn mit einem Triumph. Unser Leben wird auch gekrönt, wobei wir uns nicht selber krönen. Wir können uns nicht selber krönen, wir können unsere Laufbahn nicht selbst krönen durch unsere Leistung, durch einen super Lebenslauf, durch noch so fromme Worte und auch nicht durch noch so frommes Tun. Gott krönt uns. Habt ihr das gewusst? Ich möchte, dass ihr das mal hört. Gott krönt dich und mich. Das ist irgendwie verrückt. Verrückt im Sinne von verschoben. Wir denken immer, und das ist ja auch richtig, Gott ist König. Gott hat die Krone. Er ist zu krönen. Aber hier heißt es, Gott krönt uns. Er krönt dich und mich. Das ist eine unglaublich gute Botschaft. Dass dieser lebendige Gott seine Menschen krönt, und zwar mit Gnade und Barmherzigkeit. Nicht mit Gold. Das ist irdisch. Mit Gnade und Barmherzigkeit krönt er uns. Gnade ist unverdiente, frei geschenkte Zuneigung. Das heißt also, wir stimmen nicht Gott gnädig durch was auch immer. Wir können ihn auch nicht bestechen. Das ist ja gerade so in aller Munde. Gott ist in seinem Wesen frei und Gott ist in seinem Wesen souverän. Aber vor allen Dingen ist Gott in seinem Herzen ein Gott voller Liebe. Und das kommt zum Ausdruck, indem er seine Kinder krönt. Mit Gnade und Barmherzigkeit. David sagt, er vergilt uns nicht nach unseren Sünden. Recht hat er. Dann bekämen wir höchstens eine Blechmedaille, wenn überhaupt. Altmetall kriegten wir vielleicht für unser eigenes Tun. Nein, Gott krönt uns mit Gnade und Barmherzigkeit, weil sein Mensch schlägt für die Menschen, die arm sind. Barmherzigkeit heißt eigentlich, da hat jemand ein Herz für die Armen, für die, die nackt und leer vor Gott stehen und nur sagen können, ich kann nichts bringen. Die krönt Gott. Wer vor ihm stehen kann und sagen kann, ich habe nichts zu bringen, die krönt Gott mit Gnade und Barmherzigkeit. Ist das eine Nachricht für 2020? Von daher ist das keine Floskel, wenn die heutige Überschrift, die Predigt die Überschrift trägt, Gott führt Gutes im Schilde. Er hat Gutes mit uns vor. Dieser lebendige Gott ist vertrauenswürdig, er ist berechenbar. Gutes bringt er für uns, für dich, für mich. Er vergibt dir alle deine Sünden, er heilt alle deine Gebrechen. Er erlöst dein Leben vom Verderben und krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Das ist mal eine Nachricht. Für heute, für morgen, für die Zukunft. Und für jeden Einzelnen von uns. Das ist was, was wir auch gerne vergessen. Wir nehmen das gerne für uns selbst in Anspruch, aber der andere, Nein, das gilt gerade für den, den Gott uns manchmal als Schleifstein zur Verfügung stellt. Dieser lebendige Gott ist vertrauenswürdig und berechenbar. Und deshalb gerät David hier so ins Schwärmen, also so ins Singen, so ins Danken und ins Loben. Lobe den Herrn und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Da steht, lobe den Herrn, was in mir ist. Das heißt, lob ihn mit allem, was du bist und hast. Lob ihn auch mit deinen Fragen und Sorgen, auch mit deinen Anfechtungen und Versuchungen, die das Leben schwer machen. Auch mit deinem Glück und mit deiner Freude, auch mit deiner Dankbarkeit, aber auch mit deinen unerfüllten Bedürfnissen. Alles, was in mir ist, hat vor diesem Gott Platz, kann vor Gott raus, darf ich ihm mitteilen. Nichts muss ich verstecken. Dieser Gott zeigt, er hat Gutes im Sinn mit uns. Und darum kann ich ihn loben und kann ich ihn lieben. Weil Gott so ist, wie er ist. Weil Gott so zu uns ist, wie er ist, der wirklich Gutes will und tut. Und zwar für jeden Einzelnen von uns. In diesem Sinne wünsche ich uns ein gesegnetes 2020 und sage an dieser Stelle Amen.